Die Kirchenorgel ist das Instrument des Jahres 2021. Die Landesmusikräte von 12 Bundesländern haben damit erstmals einem Tasteninstrument diese Ehre zuteilkommen lassen. Und man fragt sich, vor allem als Organist, warum das nicht schon viel früher geschehen ist. Denn die Orgel vereint viele Superlative in sich. Sie gehört zu den ältesten bekannten Instrumenten. Sie ist das größte aller Musikinstrumente und hat auch den größten Ton- und Dynamikumfang. Stellvertretend für die vielen Musikerinnen und Musiker im ganzen Land, die an der Kirchenorgel ihren Dienst verrichten, spreche ich nun mit Frau Dr. Elke Völker aus Lampertheim. Sie ist eine preisgekrönte Organistin und Kirchenmusikerin und dazu noch Orgelsachverständige und promovierte Musikwissenschaftlerin. Hallo, Frau Völker.
Guten Tag, herzlichen Dank, dass ich zu Gast sein darf heute.
Erste Frage, Frau Völker, wie sind Sie denn selbst zur Kirchenorgel gekommen? Was hat Sie daran fasziniert?
Ja, ich bin eigentlich sehr spät erst zur Pfeifenorgel gekommen. Zunächst hatte ich sehr früh intensiv mit Klavier begonnen und irgendwann habe ich es dann nicht mehr auf der Kirchenbank unten ausgehalten. Was es genau war, kann ich Ihnen heute gar nicht mehr sagen, aber sicherlich hat mich schon damals diese enorme Klanglichkeit des Instrumentes fasziniert. Und das war damals sogar nur eine kleine zweimanualige Orgel in meiner Heimatgemeinde.
Und wie alt waren Sie da ungefähr, als Sie angefangen haben?
Ich war so 15, 16 und ein Einstieg ist sicherlich auch schon früher möglich, wenn man über Klavierunterricht beginnt. Viele junge Organisten beginnen dann etwa mit 11, 12 Jahren, sich an das Instrument selbst zu setzen. Und gut ist es allemal dabei, allerdings so weit ausgewachsen zu sein, dass die Beine zumindest die Pedaltritte erreichen können.
Genau, das ist auf jeden Fall das Wichtigste, dass es von der Größe her passt. Wie kann man sich denn als Anfänger überhaupt diesem Instrument nähern? Es wirkt ja erstmal sehr furchteinflößend von der schieren Größe her, aber auch von der technischen Seite. Es gibt ja mehrere Klaviaturen, also die Manuale plus das Pedal, die man bedienen muss, aber auch jede Menge zusätzliche Schalter, Knöpfe, Registerzüge und Fußpedale. Ja, wie verliert man da die Ehrfurcht davor am Anfang?
Ja, das stimmt. Also ich persönlich hatte das Glück, dass dies bei mir ganz natürlich über die Jahre hinweg sich steigerte. Bei jedem Orgelwechsel wurden auch die Kirchenräume größer und ich habe mit den akustischen Verhältnissen umzugehen gelernt, die ja ein essentieller Faktor für das Spiel selbst sind. Am meisten Erfahrung sammelt man dann sicherlich auf Konzertreisen, wo man Schlag auf Schlag von einem Tag auf den anderen an unterschiedlichen Orten mit ganz unterschiedlichen Instrumenten zu tun hat und auch mit den sie umgebenden Räumlichkeiten natürlich. Mit der Zeit gelingt es dann sehr schnell, sich immer wieder neu zu orientieren und die Prinzipien der einzelnen Orgeln schnell zu erfassen. Auf jeden Fall trainiert es Körper und Geist.
Wenn man anfängt, Orgel zu spielen, dann dauert es wahrscheinlich nicht lang, bis man irgendwann gefragt wird, willst du nicht mal im Gottesdienst auch spielen, den Gottesdienst begleiten? Wie lässt sich denn das Berufsbild eines Organisten oder einer Organistin beschreiben? Welche Aufgaben können damit verbunden sein und welche Möglichkeiten gibt es da?
Es gibt hierzulande eine wirklich sehr hochkarätige Kirchenmusikerausbildung mit haupt- und nebenberuflichen Zweig. Die Orgelausbildung ist ein Teil dessen. Daneben gibt es aber auch noch als Aufbaustudium eine Ausbildung zum Solisten. Und letzten Endes ist dann die Möglichkeit, in den Kirchendienst zu gehen, der umfassend ist und neben dem Orgelspiel auch die Leitung von Chor, Orchester oder Ensembles beinhaltet und diverse Planungsaufgaben eben. Man braucht gute Menschenkenntnis und fast schon Managerfähigkeiten. Das alles ist wichtig dabei. Und man hat allerdings im Kirchendienst dann ein geregeltes Einkommen. Das gibt finanzielle Sicherheiten. Und nur wenige, wenn überhaupt, sind ausschließlich Konzertorganisten.
Wie steht es denn um den Orgelnachwuchs? Gibt es da im Moment genügend junge Leute, die sich dafür entscheiden, Orgel zu lernen?
Ja, der Nachwuchs ist tatsächlich vorhanden und die Begeisterung für das Instrument, möchte ich wirklich sagen, ist ungebrochen. Und das auch wirklich zu Recht, denn die Orgel ist beeindruckend. Sie vereint viele Instrumente in sich selbst und kann eben gewaltige Räume mit ihrer Klangkraft, Wucht füllen. Was vielleicht ganz wichtig oder interessant zu erwähnen ist, dass wir etwa 50.000 Orgeln haben in Deutschland und circa 400 Orgelbaubetriebe. Also das zeugt doch von einer recht schönen Zukunft auch.
Ja, Frau Völker, wir müssen leider auch darüber sprechen, was macht ein Organist, eine Organistin in Zeiten von Corona? Es finden ja im Augenblick so gut wie keine Präsenzgottesdienste mehr statt und auch keine Orgelkonzerte oder Konzerte mit geistlicher Musik. Was bleibt da im Moment, außer vielleicht dem Hoffen auf bessere Zeiten?
Ja, also so ganz stimmt das nicht. Wir hatten in Ludwigshafen durchaus im vergangenen Jahr viele Präsenzgottesdienste mit gutem Hygienekonzept natürlich. Dadurch, dass weniger Menschen teilnehmen konnten, wurden sogar noch weitere Alternativgottesdienste angeboten. Momentan sitze ich persönlich an zwei neuen CD-Projekten, die man gut hier im Homeoffice auch erarbeiten kann. Ich habe eine kleine Pfeifenorgel bei mir zu Hause. Im vergangenen Jahr habe ich ein spannendes Projekt initiiert. Im Rahmen meines Deidesheimer Musikherbstes, einer Konzertreihe, gab es den ersten deutschen virtuellen Orgelwettbewerb. Und der war sofort mit 17 Wettbewerbsteilnehmern aus 6 Ländern, ist er sehr gut angekommen. Und dieses Projekt möchte ich jetzt unbedingt weiterführen, auch in Zukunft, auch vielleicht irgendwann nach Corona. Und das ist ein ja wirklich positives Ergebnis aus der schlimmen Zeit momentan.
Zur Corona-Problematik kommt ja noch hinzu, dass es auf katholischer, aber auch auf protestantischer Seite erhebliche Nachwuchsprobleme gibt, was Pfarrer und Priester angeht. Also immer weniger Geistliche müssen immer größere Gemeinden betreuen. Was bedeutet das für die Kirchenmusiker und Kirchenmusikerinnen, wenn es nur noch zweimal pro Monat Gottesdienste gibt? Und wo bleiben da noch vernünftige Zukunftsperspektiven für die Kirchenmusik?
Da würde ich ganz gerne ein bisschen widersprechen, denn tatsächlich gibt es, so erfahre ich es, derzeit mehr Gottesdienste als Organisten. Und die Kirchengemeinden suchen Organisten, sie sind gesucht und begehrt im kirchlichen Dienst. Wenn man das ein bisschen auf die Kirchenmusik oder den Beruf als Kirchenmusiker ausweitet, täten meines Erachtens die Kirchen auch gut daran, dieses große Potenzial der Kirchenmusik gerade jetzt in der heutigen Krisenzeit wirklich zu erkennen und maximal zu fördern. Die große Kirchenmusik und die geistliche Musik überhaupt wird immer überleben und kann und wird da auch vieles Brüchige kitten und heilen können. Davon bin ich fest überzeugt.
Die Organistin und Orgelsachverständige Dr. Elke Völker war das in unserem SWR2 Musikgespräch. Vielen Dank.
Herzlichen Dank.